Liebe Schwestern und Brüder in Christus, heute Abend wollen wir uns noch einmal der Frage zuwenden, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Hierzu zunächst einmal eine sogenannte anthropologische Grundlage, die ich zunächst schaffen möchte. Die Anthropologie ist die Lehre über den Menschen und wie wir alle wissen, gibt es die Humanwissenschaften, denen liegt das humanistische Menschenbild zugrunde und das besteht darin, dass wir einen Körper haben und dass wir die Psyche haben. Das versteht die Medizin aber sozusagen als Konglomeration, also als Zusammenballung aller Gefühle, die im Menschen drin sind. Das christliche Menschenbild hingegen sieht den Körper, den Leib, dann die Seele, also auch den sogenannten Gefühlsbereich des Menschen, die von der Psychotherapie sozusagen in den Blick genommen wird. Und dann gibt es aber eben auch noch den Geist des Menschen. So sprechen die Theologen der Ostkirche oder, um mit Thomas von Aquin zu sprechen, ist dieser Geist des Menschen sozusagen die Seelenspitze. Der Geist des Menschen, um das einfach noch mal klarer zu trennen, ist die Instanz in uns Menschen, die in der Lage ist und auch dazu berufen ist, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu treten. Und der Mensch lebt nur, wenn die Beziehung, wenn der Austausch zwischen dem Heiligen Geist und dem menschlichen Geist auch gut funktioniert, im Fluss ist sozusagen. Es gibt zwei Blockaden, die diese Kommunikation stören. Zum einen kann das menschliche Leben, unser Leben, kann schwere Traumatisierungen uns zufügen und uns so verletzen, sodass wir nicht mehr an einen liebenden Gott glauben können und Gott gegenüber, unserem Schöpfer gegenüber, unserem himmlischen Vater gegenüber zumachen. Für dieses Problem, für diese Verwundung hat die Kirche ein Heilmittel, die Krankensalbung und die Seelsorge. Und dann gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, die diese Kommunikation zwischen dem Geist Gottes und dem menschlichen Geist unterbindet. Das sind die Todsünden, schwere Sünden, die bewusst getan werden und die das Gnadenleben Gottes in unserer Seele zum Erlöschen bringen. Aber auch hier lässt die Kirche uns nicht im Stich, denn wir haben das wunderbare Sakrament der Versöhnung, die heilige Beichte. Soweit einmal die Verständnisgrundlage, um überhaupt gut verstehen zu können, wie wir den Heiligen Geist empfangen können. In einem nächsten Schritt möchte ich kurz aufzeigen, wie der Heilige Geist eigentlich im Leben von Jesus gewirkt hat und was er gewirkt hat. Dass Jesus vom ersten Augenblick seines Daseins hier auf Erden voll des Heiligen Geistes war, das bestätigte uns der Erzengel Gabriel, als er zur Mutter Jesu sprach. Es heißt im Lukasevangelium, der Engel antwortete der Jungfrau, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Nicht der heilige Josef ist der männliche Erzeuger von Jesus. Er ist Pflege- und Nährvater. Alles Menschliche, das menschliche Erbgut hat Jesus von seiner Mutter empfangen und dann dieses großartige Wirken Gottes. Eine kleine Anmerkung: Maria trägt zu Recht den Titel Braut des Heiligen Geistes. Nicht zuletzt auch wegen der Erwählung, damals bei der Geburtsstunde der Kirche versammelt zu sein mit den Aposteln und wo sie durch ihr Gebet die Apostel, die anwesenden Jünger und Frauen unterstützte, um den Heiligen Geist zu beten. Johannes der Täufer bezeugt über Jesus: Ich habe euch nur mit Wasser getauft, aber er, der Sohn Gottes, wird euch mit Heiligem Geist taufen. Aus dem Markus-Evangelium. Und das brillante Wirken des Heiligen Geistes im Leben Jesu setzt sich fort, denn es heißt im Lukas-Evangelium über den 12-jährigen Jesus im Tempel: Alle, die ihn hörten, waren erstaunt über sein Verständnis und über seine Antworten. Das Markus-Evangelium berichtet: Und als er, Jesus, aus dem Wasser stieg, sah Johannes, dass der Himmel sich öffnete und der Geist wie eine Taube auf Jesus herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden. Jesus musste 30 Jahre alt werden, bevor er seine Taufe empfing. Und seine Taufe lässt hinsichtlich der Führung und Wirkung des Heiligen Geistes aufhorchen. Was passiert? Jesus startet nicht direkt durch als Stabprediger, sondern der Heilige Geist führt Jesus in die Wüste. Und dort lehrt der Heilige Geist Jesus gegen die Versuchungen des Teufels mit dem Schwert des Wortes zu kämpfen. Erste Lektion des Heiligen Geistes, der geistliche Kampf. Durch die drei Versuchungen, die wir alle kennen, werden im Grunde genommen drei klassische Fronten uns aufgezeigt. Die erste Front, der Angriff auf die Dimension des Leibes. Und Jesus entgegnet Kraft des göttlichen Wortes: Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes, das aus Gottes Mund kommt. Die zweite Front ist der Angriff auf die Dimension der Vernunft und des Verstandes. Der Teufel ist schlauer geworden und fängt dann auch mit dem Wort Gottes an zu kämpfen und sagt: Spring doch, es ist doch zugesagt, dass die heiligen Engel kommen werden und dein Fuß nicht an einen Stein stoßen wird. Aber Jesus hat eine größere Weisheit und weiß auch, das Wort Gottes gut zu gewichten. Und erwidert, oder sein Gegenschlag lautet: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. In unserem Alltag heruntergebrochen: Thomas von Aquin sagte, Unvernunft ist eine Sünde. Vernünftig zu sein widerspricht nicht dem Geist Gottes, denn auch die Vernunft ist eine Gabe, die Gott uns geschenkt hat. Die dritte Front ist der Angriff auf die Dimension des menschlichen Geistes, von dem ich eben gesprochen habe. Und Jesus erwidert: Vor dem Herrn, dein Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Unser menschlicher Geist hat einzig und allein die Aufgabe, mit dem Geist Gottes in Verbindung zu treten, mit ihm zu kommunizieren. Und über den menschlichen Geist erfahren wir dann auch Wirkungen des Heiligen Geistes in unserer Psyche, dass wir möglicherweise von Depressionen oder anderen psychiatrischen Krankheiten Kraft des Gebetes geheilt werden. Und dann, wenn unsere Psyche gesundet, dann kann auch der Körper gesunden. Erkenntnisse der psychosomatischen Medizin. Halten wir fest, die Wirkungen der Ausgießung des Heiligen Geistes wird jeder von uns auch heute Abend unterschiedlich erfahren. Manche werden emotional sehr bewegt sein, andere werden möglicherweise einen tiefen inneren Frieden erleben und finden. Bei anderen werden sich die Geister scheiden. Und bei manchen wird es vielleicht so sein, dass sie erstmal gar nichts wahrnehmen. Erstmal. Fest steht, immer wird die Liebe Gottes in unsere Herzen durch den Heiligen Geist ausgegossen. Stellen wir uns unser Herz wie ein Gefäß vor, das mit dem Heiligen Geist, mit der Liebe Gottes so angefüllt wird, bis es mit Liebe zu Gott und den Menschen überfließt. Ja, wir dürfen uns mit diesem Gefäß vergleichen und wir müssen dafür sorgen, dass dieses Gefäß immer überfließt. Und nur das, was überfließt, ist für die anderen bestimmt. Der Inhalt des Gefäßes ist für sie, für uns, sonst brennen wir aus. Die nächste Frage: Was können wir tun, um Gottes Heiligen Geist und seine Gaben zu empfangen? Da möchte ich direkt die Weisungen Jesu anfügen. Im Lukas-Evangelium sagt Jesus: Und ich werde die Gabe, die mein Vater verheißen hat, zu euch herabsenden. Bleibt in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe erfüllt werdet. Und gleich zu Beginn der Apostelgeschichte heißt es: Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft. Wenn Jesus vom Warten und vom Bleiben spricht, dann heißt dies nicht untätig und innerlich unbeteiligt herumzusitzen, sondern wir sollen das Verheißene, und wenn Gott etwas verheißt, dann will er es auch schenken, ersehnen und erbitten, und zwar mit Nachdruck. Und daher haben wir auch gerade im Evangelium gehört: Bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und dann wird euch geöffnet. Denn wer bittet, der empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Oder ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn eine Schlange gibt, wenn er um einen Fisch bittet, oder einen Skorpion, wenn er um ein Ei bittet? Wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Hierdrauf dürfen wir uns berufen, auch heute Abend. Es liegt also ganz im Willen Jesu, dass wir ihn und seinen Vater um den Heiligen Geist bitten. Wenn Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, wird in der Apostelgeschichte immer wieder ein Phänomen benannt. Es heißt dort, sie beteten oder redeten in fremden Sprachen. Gleich im zweiten Kapitel beim Bericht über das Pfingstereignis heißt es, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Auf diese Gabe will ich, wie angekündigt, noch ein wenig ausführlicher eingehen, weil sie eben wenig bekannt ist und doch oftmals wie eine Einstiegstür wirkt, die den Weg für andere Gaben des Heiligen Geistes freimacht und öffnet. Als Paulus nach Ephesus kam, fragte er einige der Jünger: Habt ihr überhaupt den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet, also sprich getauft wurdet, euch taufen habt lassen? Und sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus unterhält sich mit ihnen und dann heißt es kurz und bündig, Paulus legte ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie herab. Sie redeten in Zungen und weissagten. Dass der Heilige Geist auf die Menschen herabkam, wird für Paulus und die Betroffenen daran erkennbar, dass sie in Sprachen oder eben auch synonym verwendet in Zungen reden. Und hierbei handelt es sich nicht um eine Fremdsprache, sondern um eine Gebetssprache. Die Wirkungen des Heiligen Geistes sind so vielfältig. Er teilt sich mit durch prophetische Worte, durch Bilder und auch eben durch das Sprachengebet. Dies erfuhr Petrus auch bei Cornelius. Im 10. Kapitel der Apostelgeschichte heißt es, noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde, denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Genau das ist der Grund, weshalb die Heiden getauft und in die Gemeinde aufgenommen werden können. Allerdings sehen wir auch, dass sich das Handeln des Heiligen Geistes nicht in feste Schemata pressen lässt. In Ephesus hat Paulus erst einmal getauft und später kam er dann wieder und fragt, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und sie haben ihn nicht empfangen, weil sie ihn nicht kannten. Wie wichtig ist also der Verkündigungsdienst? Unser Glaube ist nicht nur eine rein emotionale Sache, sondern für unseren Glauben gehört auch ein fundiertes Glaubenswissen. Und daher eine erneute Einladung. Nehmen Sie die Heilige Schrift zur Hand und den katholischen Katechismus. Denn dieser wird Ihnen helfen, das Schriftwort auch richtig auszulegen und nicht in Verwirrung zu geraten. Ja, und bei Petrus ist es ganz anders. Petrus verkündet und während seines Verkündigungsdienstes kommt der Heilige Geist herab. Und danach wird erst die Familie von Cornelius getauft. Doch in beiden Situationen ist das erkennbare Zeichen für das Herabkommen des Heiligen Geistes das Sprachengebet. Hierüber könnte man bestimmt noch ganze Vorlesungen halten. Ich möchte ganz kurz auf die zwei verschiedenen Arten des Sprachengebetes eingehen. Die erste Art. Im Gottesdienst oder einer anderen Gemeindeversammlung reden Einzelne in Sprachen und das soll gemäß Paulus, also in der Gemeinde, in einer geordneten Versammlung, soll dieses Sprachengebet auch ausgelegt werden. Jetzt gab es damals in der Gemeinde von Korinth etwas Chaos, weil das Beten im Geist so überbetont worden war, dass Paulus die damaligen Christen ermahnte, dass in einem Gottesdienst nur zwei oder drei Personen in dieser Weise in Sprachen reden sollten. Zitat, einer redete in Zungen und ein anderer deute es. Alles geschehe so, dass es aufbaut. Wenn man in Zungen reden will, so sollten es nur zwei tun, höchstens drei, und zwar einer nach dem anderen. Dann soll einer es auslegen. Wenn aber niemand die Gabe der Auslegung hat, soll auch keiner in der Gemeinde und vor der Gemeinde so reden. Paulus geht es also immer um das rechte Maß. Alles muss immer zum Aufbau der Gemeinde geschehen. Es geht um göttliche Ordnung, es geht darum, Klarheit zu schaffen und kein Chaos. Das Gebet mit dem Verstand ist dem Gebet im Geist unbedingt gleichwertig. Also, wenn Sie heute Abend oder in den kommenden Zeiten nicht die Gabe des Sprachengebets geschenkt bekommen, dann seien Sie überhaupt nicht traurig. Und Sie müssen dann auch nicht meinen, dass Sie benachteiligt sind oder der Heilige Geist nicht bei Ihnen landen konnte. Es ist eine kleine Gabe von vielen. Und Paulus sagt sogar, strebt vielmehr nach prophetischer Gabe als nach der Gabe des Sprachengebetes. Und er sagt auch weiter, das Gebet mit dem Verstand ist sogar vorzuziehen, wenn es darum geht, auch neue, Unkundige zu unterweisen. Er ermahnt sogar sehr deutlich, wenn du nur im Geist den Lobpreis sprichst und ein Unkundiger anwesend ist, so kann er zu deinem Dankgebet das Amen nicht sagen, denn er versteht ja gar nicht, was du sagst. Dein Dankgebet mag noch so gut sein, der andere hat keinen Nutzen davon. Ich danke Gott, dass ich mehr als ihr alle in Zungen rede. Doch vor der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit Verstand reden, um auch andere zu unterweisen, als 10.000 Worte in Zungen zu stammeln. Die zweite Art des Sprachengebetes durften Sie am Ende des Eingangsliedes dieser Messe schon ein wenig verkosten. Es ist der Sprachengesang. Hier betet und singt eine Gemeinde gemeinsam in Sprachen. Eine wohltuende Melodie, Musik. Und während des praktizierten Sprachengesangs geschehen oftmals auch Heilungen und Auferbauungen oder es werden starke Bilder und Worte geschenkt. Paulus fordert damals die Gemeinde in Ephesus auf, lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Und zwar deswegen, weil im Himmel musiziert wird. Im Himmel gibt es inständigen Lobpreis, 24/7. Paulus, und vielleicht noch einen weiteren Gedanken. Wenn wir Liturgie feiern, wenn wir die Heilige Messe feiern, dann ist das nicht das Produkt unseres Tuns oder unserer Planung, sondern Liturgie feiern, richtig verstanden, heißt, in die Liturgie des Himmels einzutreten. So hat es uns so wunderbar Papst Benedikt XVI. Erklärt. Paulus unterscheidet hier einerseits Psalmen und Hymnen und andererseits Lieder, wie der Geist sie eingibt oder in einer anderen Übersetzung geistgewirkte Lieder. Natürlich waren für Paulus auch die Psalmen und Hymnen geistgewirkt, gar keine Frage. Aber sie sind im Grunde genommen Gebete der Vernunft und des Verstandes. Ich kann mir vorstellen, dass Paulus mit den geistgewirkten Liedern das meint, was in der charismatischen Erneuerung oder eben in neuen geistlichen Gemeinschaften als Singen in Sprachen praktiziert wird. Klären wir nun den Sinn und die Bedeutung des Sprachengebetes. Welche Bedeutung hat das Sprachengebet und das Sprachensingen in der Gemeinde und im Leben des Einzelnen? Paulus schreibt an die Römer, so nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an, denn wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Beten heißt im Grunde genommen, den Heiligen Geist in uns beten zu lassen. Und wer kennt dich und mich besser als der Heilige Geist. Wer hat einen größeren Durchblick, was gerade in meiner Seele oder in meinem Leben abgeht, als der Heilige Geist? Und Jesus hat uns ja zugesagt, wenn ihr meine Worte hört und sie in eurem Herzen bleiben, dann werde ich und der Vater zu euch kommen und bei euch wohnen. Und wo der Vater und der Sohn ist, da ist natürlich der Heilige Geist auch immer gegenwärtig, untrennbar. Die drei Personen in dem einen Gott, mit dem einen Wesen. Die Gabe des Sprachengebietes dient nicht nur der eigenen Auferbauung, wie wir heute Mittag schon gehört haben. Paulus hat sich gerade durch das Sprachengebiet auch immer wieder geistig aufgebaut, sondern ist vor allen Dingen, und so habe ich es in meiner Seelsorge erfahren, eine große Hilfe, wenn Menschen um unser Gebet bitten. Der Geist Gottes hat eben immer tiefe Erkenntnis und weiß genau, was im anderen vorgeht. Während meines Medizinstudiums, das ich noch vor dem Studium der Theologie abgeschlossen habe, besuchte ich einen Glaubenskongress, um mehr über das Wirken des Heiligen Geistes zu erfahren. Fakt war, dass ich zu einem gewissen Augenblick stimmungsmäßig nicht besonders gut drauf war und daher den Vortragssaal verließ. Ich setzte mich auf die Treppenstufen vor dem Auditorium und legte meinen Kopf auf die verschränkten Arme. Zunächst von mir unbemerkt saß eine junge Ordensschwester in meiner Nähe, die mich nach einiger Zeit fragte, ob sie für mich beten dürfe. Nach einem kurzen und erstaunten Zögern willigte ich ein. Sie legte ihre Hand auf meine Schulter und begann leise in Sprachen zu beten. Was mich, Grünschnabel, völlig erstaunte und überraschte, war, dass nach wenigen Sekunden mein inneres Stimmungsbild komplett wieder zur Freude und Zuversicht zurückfand. Diese Erfahrung war die stärkste Lektion, die mich der Heilige Geist auf diesem Kongress nachhaltig lehrte. Der Diakon, Familienvater und Klinikseelsorger Helmut Hanusch berichtet über seine Fürbitterfahrungen mit Hilfe des Sprachengebetes auf einer Krebsstation eines Universitätsklinikums. Er schreibt: Viele haben mir erzählt, dass sie die Liebe Gottes wie einen warmen Strom erlebt haben. Sie konnten gar nicht genug davon bekommen. Manche Ärzte und Krankenpfleger sind zufällig dazugekommen und hatten mich gefragt, in welcher Sprache haben sie denn soeben gebetet? Unverständnis und Ablehnung, so der Klinikseelsorger, habe er selten erfahren, da das Pflegepersonal selbst bemerkte, wie dieses Gebet den schwerkranken Patienten gut tat. Wie kann ich nun dieses Sprachengebet empfangen? Wie schon gesagt, hier gibt es keine vorgeschriebenen Rezepte. Das Sprachengebet ist ein sich Aussingen zu Gott. Ich habe von Menschen gehört, die jahrelang um diese Gabe beten mussten, bevor sie diese Gabe empfangen hatten. Die Gaben des Geistes kann man sich genauso wenig wie den Himmel verdienen, sondern sich eben nur schenken lassen. Grundvoraussetzungen sind, wie gesagt, eine Sehnsucht und Offenheit für die Geschenke und Gaben des Heiligen Geistes. Hilfreich ist es eben, mit geistlichen Gemeinschaften oder Menschen zu beten, in denen diese Gebetsformen praktiziert werden. Auch der Lobpreis kann sehr hilfreich sein. Und ich glaube, das Sprachengebet schaltet den Filter des Verstandes einfach einmal aus. Es ist eine Direktübertragung von Empfindungen und Wahrnehmungen unserer Seele in die Kunst der Musik. Künstler arbeiten eben, indem sie sich inspirieren lassen. Sie gewinnen innere Eindrücke und bringen dies dann eben in Form von Bildern oder Skulpturen in Form. Wirkt der Heilige Geist, wenn ich das Sprachengebet praktiziere? Paulus schreibt im 1. Korintherbrief: Keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Die erste und wichtigste Aufgabe unseres menschlichen Geistes ist es eben, mit dem Heiligen Geist zu kommunizieren, in Kontakt zu treten und im Kontakt zu bleiben. Und dies geschieht durch das Gebet. Wir können mit dem Herzen beten, aber es besteht auch immer die Gefahr, dass wir sinnlos wie die Heiden plappern. Das Gebet mit dem Herzen, so möchte ich behaupten, ist im Grunde genommen schon das Wirken des Heiligen Geistes. Und das Sprachengebet ist eben eine gute Möglichkeit, um aus dem Herzen und mit dem Herzen zu beten und vor allen Dingen aber auch den Heiligen Geist in uns beten zu lassen. Was zählt, sind die Früchte. Paulus sagt von sich: allen bin ich alles geworden, um auf jeden Fall einige zu retten. Und wenn wir also dann erkennen, dass Gott durch das Sprachengebet Menschen in Not hilft, dann macht es auch Sinn, für diese Gabe offen zu sein. Wenn wir heute Abend um die Ausgießung des Heiligen Geistes beten, für unser persönliches Leben, aber auch vor allen Dingen für die Ausgießung des Heiligen Geistes in unserem Land, dann geht es in erster Linie darum, um Ihre Beziehung zu Gott. Lassen Sie sich nicht stören von Gedanken, was denken die anderen jetzt, wie stehe ich vor den anderen da. Nein, lassen Sie sich nicht abhalten, diesen Schritt auf Jesus zu tun. Seien Sie offen und entspannt und schauen Sie, was der Heilige Geist tun möchte. Selbst wenn man zunächst nicht spürt, so möchte ich beten. Maria, du bist die Braut des Heiligen Geistes. Sei du immer unsere Fürsprecherin beim Herrn und erflehe uns auch heute Abend, so wie damals im Abendmahlsaal, die Gabe, die Herabkunft des Heiligen Geistes für unser persönliches Leben und für das Leben in unserem Land. Und auch euch, Apostel, die ihr damals dabei wart, rufen wir als mächtige Fürsprecher an. Heiliger Geist, im Namen Jesu bitte ich dich, heile, was in uns verwundet ist. Decke auf, was im Verborgenen liegt und nicht von Gott kommt. Löse alle Fesseln. Reinige, was der Reinigung bedarf. Wasche unsere Seelen rein, unser Unterbewusstsein und Unbewusstsein, unser Denken. Mache alles weich, was in unserem Herzen hart geworden ist und verkrustet ist. Löse du alle inneren Blockaden. Komm, Heiliger Geist, komm auf die mächtige Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Braut des Heiligen Geistes. Amen.